Guten Morgen, ich möchte alle herzlich begrüßen und ganz besonders auch die, die über den Livestream zugeschaltet sind. Ein kurzer Hinweis, unten am Bild, links vom Betrachter aus gesehen, gibt es einen Link und da kann man dieses Skript, zwei Seiten, runterladen. Das ist sehr wichtig, um gut folgen zu können, denn wir haben viele Bibelstellen vor uns heute Morgen und ohne das Skript ist es fast nicht möglich, das gut aufzunehmen. Das Thema lautet: Jesus Christus ist Gott, der ultimative Beweis. Warum ist dieses Thema aktuell? Es ist eigentlich seit 2000 Jahren aktuell. In der Kirchengeschichte von 2000 Jahren wurde Jesus Christus ständig von Irrlehren attackiert. Also durch all die Jahrhunderte und eben durch die Jahrtausende hindurch gab es Irrlehrer, die behaupteten, Jesus Christus sei nicht Gott von Ewigkeit her. Und es gibt alle möglichen und völlig unmöglichen Variationen zu diesem Thema. Und man staunt über die Fantasie, die Menschen da gezeigt haben, wie sie einfach die Wahrheit des Wortes Gottes verdrehen und vertuschen und verdunkeln wollen. In der heutigen Zeit ist es so, dass ganz viele Sekten zwar untereinander ganz unterschiedlich sind, aber wo sie sich einig sind, ist, Jesus Christus ist nicht Gott. Zum Beispiel die Mormonen, die Zeugen Jehovas und so weiter, christliche Wissenschaft. Sie behaupten alle, Jesus Christus ist nicht von Ewigkeit her Gott, wahrer Gott. Und im Internet tummeln sich immer mehr Irrlehrer, die versuchen, Leute zu beeinflussen mit dieser falschen Lehre. Und gleich zu Beginn schlagen wir auf Johannes 1. Ich lese die Verse 1 bis 3. Und da sehen wir, wie auf dem Skript angegeben, erster Titel: Jesus Christus ist ewig, kein Anfang. Johannes 1, Vers 1: Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eins, das geworden ist. Hier wird Jesus Christus genannt, das Wort. Warum, werde ich noch ausführlicher erklären. Man sieht das sehr gut aus Vers 14, dass damit Jesus Christus gemeint ist, denn dort heißt es: Und das Wort wurde Fleisch, das heißt, wurde Mensch, und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Jesus Christus wird also das Wort genannt in Johannes 1,1 und in Vers 3 wird, diesen Vers habe ich gerade direkt nach der Elberfelder auf dem Blatt zitiert, da wird gesagt, dass er der Schöpfer aller Dinge ist. Alles wurde durch dasselbe, durch das Wort. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Man fragt sich, warum so kompliziert formuliert. Wenn man das Johannesevangelium liest, merkt man, die Sprache ist eigentlich ganz einfach. Johannes benutzt in seinem Evangelium übrigens nur 800 Wörter. Sehr wenig. Also ein ganz einfacher, eingeschränkter Wortschatz und trotzdem hier so kompliziert. Warum? Es ist aus diesem Grund, damit man das nicht drehen kann. Wenn nur stehen würde, alles wurde durch dasselbe. Ich habe noch eine andere Übersetzungsmöglichkeit hinzugefügt. Alles kam durch dasselbe ins Dasein. Dann würde jemand sagen, ja gut, das Wort alles meint in der Sprache nicht immer alles. Zum Beispiel, in Römer 3, 22, 23 steht, es ist kein Unterschied, alle haben gesündigt. Ja, aber die Bibel macht ja ganz klar, dass Jesus Christus nie gesündigt hat. Also ist alle, fast alle, ja? Und das ist eben so, in der Sprache drückt man sich aus, in der Umgangssprache oft nicht in mathematischer Weise. Zum Beispiel, wenn die Frau sagt, also du machst das dauernd so zu ihrem Mann. Ja, dauernd heißt ja also wirklich ständig, immer, ohne Ausnahme. Nein, man meint natürlich mit dem, ja, immer wieder und ziemlich oft. Ja, so ist die Sprache. Aber wenn es eben ganz mathematisch sein muss, haben wir in der Sprache auch Möglichkeiten. Und das wird hier ausgenutzt. Darum sagt Johannes nicht, alles wurde durch dasselbe, denn sonst würden zum Beispiel die Zeugen Jehovas sagen, ja, alles bedeutet eben nicht immer vollkommen alles. Es ist schon so, Jesus Christus hat alles erschaffen, aber davor war er die erste Schöpfung von Jehova. Also er kam zuerst ins Dasein durch Jehova, damit meinen sie den Vater, und dann habe er alles erschaffen. Aber hier steht, alles kam durch dasselbe ins Dasein. Und ohne dasselbe kam auch nicht eines ins Dasein, das ins Dasein gekommen ist. Damit wird klar, es gibt absolut keine Ausnahme. Auch nicht eine einzige Ausnahme von etwas, das zuerst nicht existierte und dann in die Existenz kam. Und darum hat Johannes das so formuliert. Vor vielen Jahren hatte ich einen Nachbarn, der war ein Führer der Zeugen Jehovas in der Stadt, wo wir damals wohnten. Und als ich das gemerkt habe, dass er da bei dieser Sekte ist, habe ich ein Gespräch mit ihm geführt und habe ihn auf diesen Vers hingewiesen. Er ist dann jeweils wieder ins Nachbarzimmer gegangen, in seine Bibliothek mit vielen Zeugen Jehovas Büchern und hat da eine Erklärung gesucht, hat nichts gefunden. Er wollte ja über Vers 2 sprechen und sagt, nein, wir sprechen jetzt über Vers 3. Da steht's. Er hat alles erschaffen und es gibt auch nicht etwas, was jemals erschaffen wurde und ins Dasein kam, das nicht durch ihn ins Dasein kam. Und hat wirklich nichts gefunden. Und nach zwei Stunden hat er gesagt, ich muss jetzt das Gespräch abbrechen, sonst ich habe Angst, dass ich vom Glauben wegkomme. Aber mit Glauben meint er natürlich nicht den biblischen Glauben, sondern den Glauben der Zeugen Jehovas. Aber warum erzähle ich das? Einfach um zu zeigen, wie scharf und zweischneidig das Schwert des Wortes Gottes ist. Dieser Vers ist so eindeutig formuliert, so klar, so mathematisch, dass eben jeder merkt, das Wort alles in diesem Vers schließt jedes Ding ein und kein Ding aus. Und Johannes benutzt das Neutrum, alles, nicht alle, sondern alles, weil das Neutrum ein Generikum ist, das wirklich alles Mögliche an Personen und Dingen zusammenfasst. Ja? Und damit ist klar, wenn also auch nicht etwas, was existiert und eben vorher nicht existiert hat, sondern ins Dasein gekommen ist, wenn gar nichts, auch nicht eines, ins Dasein gekommen ist ohne Jesus Christus, dann ist er selber ewig und hat keinen Anfang. Der Gottesname im hebräischen Alten Testament kommt etwa fast 7000 Mal vor, ist der Name Yahweh. Man schreibt J-H-W-H auf Hebräisch. Und dieses Wort, also dieser Eigenname Gottes, bedeutet der ewig Seiende, der Unwandelbare. Also der, der nie ins Dasein kam, sondern schon immer war. Und damit macht Johannes klar, in Johannes 1, Vers 3, Jesus Christus ist Yahweh, der Ewigseiende, der, der einfach ist und nie ins Dasein gekommen ist, aber selber die Quelle, der Ursprung ist von allem, was je ins Dasein gekommen ist. Eigentlich ist damit alles schon klar. Mit einem Vers kann man alles über den Haufen werfen. Und wir hören jetzt aber nicht einfach auf, sondern möchte noch darauf hinweisen, interessant ist Johannes 1, Kolosser 1 und Hebräer 1. Diese drei Kapitel, mit denen konnte man durch die vergangenen 2000 Jahre eigentlich alle Irrlehren in Bezug auf die Person des Herrn Jesus Christus zerstören. Diese drei Kapitel. Ja, und dann gehen wir zum nächsten Punkt auf unserem Skript. Gott, der Sohn im Neuen Testament. Wenn man sich überlegt, es gibt also viele Leute, die sagen, Jesus Christus ist nicht Gott. Und das wird auch in der Bibel nicht gesagt. Da muss man sagen, diese Aussage ist im direkten Widerspruch zu dem, was ganz schwarz auf weiß dasteht. Und zwar habe ich hier eine Reihe von Bibelstellen zusammengestellt, die sagen, Jesus Christus ist Gott. Wir haben schon gelesen, Johannes 1,1. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Also hier wird das klar gesagt. Jesus Christus, das Wort, ist Gott. Johannes 20,28, der Auferstandene begegnet seinen Jüngern und dann lesen wir von dem Jünger Thomas. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Was würde jetzt ein Zeugen Jehovas sagen? Er würde sagen, ja, das bezieht sich nicht auf Jesus Christus, sondern man muss sich das so vorstellen, Thomas in dem Moment blickte, als er den Auferstandenen vor sich sah und realisierte, er ist wirklich auferstanden, dann blickte er zum Himmel und sagte, mein Herr und mein Gott. Ach so. Was kann man da machen? Genau lesen ist eine Hilfe in so vielen Dingen. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Nicht zum Himmel, sondern zu ihm. Und spricht ihn an mit, mein Herr und mein Gott. Paulus schreibt in Römer 9, Vers 5 über das Volk Israel und seine Vorrechte. Und dann wird gesagt, deren die Väter sind. Also Israel kann sich darauf berufen, dass ihre Vorfahren, die Erzväter waren, Abraham, Isaak und Jakob, deren die Väter sind und aus welchen dem Fleisch nach der Christus ist, welcher über allem ist, Gott gepriesen in Ewigkeit. Amen. Ja, hier wird gesagt, Jesus Christus ist Gott über allem und gepriesen in Ewigkeit. Da wird Jesus Christus sogar angebetet. Und es ist ja ganz klar aus der Versuchungsgeschichte, der Teufel hatte den Herrn Jesus aufgefordert, ihn anzubeten. In der Versuchung in der Wüste. Und der Herr Jesus antwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und damit war klar, nur Gott, der Herr, darf angebetet werden. Aber die Bibel sagt, Jesus Christus wird angebetet. Welcher über allem ist, Gott gepriesen in Ewigkeit. Amen. Und wir sehen auch in Offenbarung 5, Vers 9, wie Jesus Christus in der Bibel angebetet wird. Und zwar ist Johannes dort im Himmel. Er sieht dort den Thron Gottes. Er sieht das Lamm Gottes. Er sieht Abermillionen von Engeln. Und in dem Zusammenhang lesen wir in Offenbarung 5, Vers 9. Es geht um die 24 Ältesten auf Thronen im Himmel, rund um den Thron Gottes, die singen das neue Lied. Ich lese 5, Vers 9. Und sie singen ein neues Lied. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Ja. An wen richten sie sich? Ich lese Vers 8 dazu. Und als es, das Lamm Gottes im Himmel, also Jesus Christus, das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen, das sind die vier Cherubim-Engel um den Thron Gottes her, und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm, und sie hatten jeder eine Harfe und goldene Schalen voll Rauchwerk, welches die Gebete der Heiligen sind. Und sie singen ein neues Lied. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft durch dein Blut aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Und hast sie unserem Gott zu Königen und zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Das ist Anbetung. Sie fallen nieder und beten das Lamm an. Beten Jesus Christus an. Vers 11. Und ich sah, und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron her und um die lebendigen Wesen und die Ältesten. Und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende. Das sind also Hunderte von Millionen. Und Tausende mal Tausende. Aber Millionen. Die mit lauter Stimme sprachen. Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Segnung. Oder Preis ist noch besser übersetzt. Lobpreis. Und jedes Geschöpf, das in dem Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist, und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen. Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, die Segnung, auch wieder besser hier, den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Also die ganze Engelwelt betet Jesus Christus an. Und das ist nur möglich, weil er Gott ist. Irgendein Mensch darf nie so verehrt werden. Das wäre Götzendienst nach der Bibel. Aber Jesus Christus ist eben Gott über alles oder über allem, wie wir gelesen haben in Römer 9, Vers 5, gepriesen in Ewigkeit. Amen. Dann Titus 2, Vers 13, da sagt der Apostel Paulus, indem wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus. Ja, hier wird Jesus Christus nicht nur Gott genannt, sondern unser großer Gott und Heiland. Jesus Christus. 2. Petrus 1,1. Das ist der Beginn des Petrus, des zweiten Petrusbriefes. Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, denen, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Heilandes Jesus Christus. Ja, mit einer Selbstverständlichkeit sagt Petrus, unser Gott und Heiland, Retter, Jesus Christus. Johannes schreibt in 1. Johannes 5, Vers 20, wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns ein Verständnis gegeben hat, auf das wir den Wahrhaftigen kennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Da wird Jesus Christus genannt, der wahrhaftige Gott. Weiter im Judasbrief. Judas, der Halbbruder des Herrn, schreibt in Vers 4, zweite Hälfte, von Menschen, die sich in die Gemeinden eingeschlichen hatten, damals im ersten Jahrhundert, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und unseren alleinigen Gebieter Gott und Herrn, Jesus Christus, verleugnen. Ich weiß nicht, je nach Bibelübersetzung steht da das Wort Gott nicht, sondern einfach unseren alleinigen Gebieter und Herr, Jesus Christus. Es ist aber so, wir haben ja vom Neuen Testament heute über 5760 Manuskripte, Handschriften. Das können ganz kleine Stücke sein, bis hin, dass ein Manuskript das ungefähr das ganze Neue Testament umfasst. Aber 5760 und die große Masse, das sind 90%, weisen eine unglaubliche innere und wörtliche Übereinstimmung auf. Diese 90% nennt man den Mehrheitstext. Und dann gibt es eben noch einen Minderheitstext. Aber der Mehrheitstext enthält hier Gott. Also die ganz klare Mehrheit der Handschriften sagt ganz klar, das gehört dazu. Und darum habe ich diese Stelle auch hier aufgeführt. Und zwar, eben Jesus Christus wird genannt, unser alleiniger Gebieter Gott und Herr Jesus Christus. Dann Hebräer 1, Vers 8. In diesem ersten Kapitel des Hebräerbriefes werden am Anfang 7 Herrlichkeiten des Herrn Jesus aufgeführt. Und dann wird das unterstrichen mit 7 Zitaten aus dem Alten Testament. Und zwar, im Zusammenhang geht es darum, Gott der Vater spricht zu seinem Sohn. Und jetzt, was sagt in Vers 8 der Vater zum Sohn? Dein Thron, o Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ein Zepter der Aufrichtigkeit ist das Zepter deines Reiches. Also der Vater spricht den Sohn an mit O Gott. Übrigens nicht mit mein Gott. Der Ausdruck mein Gott ist etwas, was wir Menschen sagen müssen. Zum Beispiel im Psalm 22 lesen wir von Mutterleibe an, bist du mein Gott. Also der Mensch, der im Mutterleib empfangen wird und dann geboren wird, der richtet sich an Gott mit mein Gott. Aber wie spricht Gott der Vater zu seinem Sohn? Er sagt ihm, o Gott. Ja? Jesus Christus, er ist Mensch geworden. Und als Mensch sagt er immer wieder, mein Gott. Zum Beispiel am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als Mensch wurde er von Gott verlassen, also der Sündenträger war am Kreuz. Und darum sagt er, mein Gott, von Mutterleib an, Psalm 22. Aber Gott nennt seinen Sohn O Gott. Das ist sehr, sehr eindrücklich. Nun ist es aber so, dass Sekten schon wissen um solche Stellen. Aber sie versuchen einfach, bei jeder Stelle irgendetwas zu finden, dass man das mit einer grammatischen Ausnahme irgendwie ändern könnte. Zum Beispiel hier gab es die Fantasie, dass man übersetzte, dein Thron ist Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Damit man ja nicht übersetzen muss, dein Thron, o Gott, ja. Und was macht man da? Das ist eigentlich gotteslästerlich, zu sagen, Gott sei der Thron von Jesus Christus. Das geht gar nicht. Aber es bedeutet einfach, dein Thron, o Gott. Und das ist ein Zitat aus Psalm 45. Und es ist so, dass diese Formulierung, dein Thron, o Gott, kommt ganz parallel vor in Psalm 146. Und dort ist es dann aber nicht o Gott, sondern o Zion. Und niemand würde dort übersetzen, quasi Zion sei das, was dort zu Zion gesagt wird, sondern eben o Zion und hier dein Thron, o Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und bei 1. Johannes 5, Vers 20, dort sagen sie, ja, nein, nein, dieser ist der wahrhaftige Gott. Dass dieser bezieht sich nicht auf Jesus Christus, sondern auf den Vater, der vorher erwähnt wird. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns ein Verständnis gegeben hat, auf das wir den Wahrhaftigen erkennen. Das ist der Vater. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Nun, ist es wichtig, beim Übersetzen muss man möglichst von natürlicher Sprache ausgehen. Ja? Und es ist ja so, wenn wir das Nächstliegende erwähnen, dann sagen wir dieser. Wenn wir das weiter Entfernte meinen, dann sagen wir jener. Und das ist auf Griechisch auch so. Houtos, dieser. Ekenos, jener. Also man hat grammatikalisch die Möglichkeiten, um zu sagen, jetzt spreche ich vom Näherliegenden, jetzt spreche ich vom Weiterliegenden. Und hier ist es, in seinem Sohn Jesus Christus. Houtos, dieser ist der wahrhaftige Gott. Das ist die natürliche Sprache. Ja? Und jetzt kommt noch etwas dazu. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Der Herr Jesus wird in der Bibel genannt das Leben. In Johannes 14, Vers 6 sagt er, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also er ist das Leben, das ewige Leben. Und in Johannes 11, Vers 25, ich bin die Auferstehung und das Leben, sagt der Herr Jesus. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, da spricht Johannes über den Anfang des Kommens des Herrn Jesus in diese Welt. Und er sagt, was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen und was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben, betreffend das Wort des Lebens. Und das Leben ist offenbart worden und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns offenbart wurde. Also hier wird der Jesus genannt, das ewige Leben, das bei dem Vater war und in die Welt kam und als Mensch eben offenbar wurde, gesehen wurde. Ja, und jetzt ist klar, wenn in 1. Johannes 5 steht, dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben, dann ist das der Sohn, der gemeint ist. Er wird das Leben genannt. Wo wird der Vater genannt, das ewige Leben? Das wird so nicht gesagt. Aber von dem Sohn wird das so gesagt. Also, das bestätigt nochmals, dass das korrekt ist, natürlich aufzufassen, dieser ist der wahrhaftige Gott, bezieht sich gerade auf das nächstliegende im Satz vorher, sein Sohn Jesus Christus. Und was wird gesagt bei Römer 9, Vers 5? Punkt anders setzen. Das ist auch ein Trick von Irrlehren. Es ist ja eine Tatsache. Das Neue Testament wurde griechisch aufgeschrieben, aber ohne Punkt und Komma. Ursprünglich. Also Punkt und Komma, das musste man später dazusetzen, um klarzumachen, hier hört ein Satz auf, da beginnt ein neuer. Und normalerweise ist das auch nicht etwas so Schwieriges. Aber es gibt manche Stellen, wo man sich fragen muss, oh, gehört das jetzt noch zum vorigen Satz oder ist das schon ein neuer Satz? Und dann haben wir hier das folgendermaßen gemacht, deren die Väter sind und aus welchen dem Fleisch nach der Christus ist. Punkt. Der über allem ist, Gott, da setzen wir noch ein, sei gepriesen in Ewigkeit. Amen. Ja, also man sagt, bis dahin ist von Jesus Christus die Rede und dann ist quasi der Blick nach oben und eine Anbetung Gottes. Ja, aber jetzt ist es so, solche Anbetungen, so hinzugefügt, das finden wir immer wieder in der Heiligen Schrift. Aber dann ist wichtig, das Wort gepriesen, eulogetos, kommt immer zuerst und dann der Name Gottes. Also nicht wie hier Gott und dann gepriesen in Ewigkeit. Sondern wenn ein Lobpreis kommt, dann ist es eulogetos, hoteos. Zum Beispiel Epheser 1, Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern. Oder 2. Korinther 1, Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Genau gleiche Formulierung, aber es beginnt immer mit eulogetos, ja? Unser Gott und Vater. Oder 1. Petrus 1, Vers 3, beginnt genau gleich. Gepriesen sei der Gott und Vater, eulogetos und nicht hoteos und dann eulogetos. Das geht gar nicht. Also, es widerspricht der Reihenfolge der Wörter, die hier zu erwarten sind. Und jetzt kommt noch etwas dazu. Welcher über allem ist. Ganz wörtlich ist das ein Partizipium. Und zwar steht dort Hoon, der Seiende über allem. Und dann Gott gepriesen in Ewigkeit. Das ist etwas ganz Erstaunliches. Hoon, der Seiende, ist nämlich der Ausdruck, den man brauchte im Altgriechischen, um Gott zu bezeichnen als der Ich Bin. In 2. Mose 3, Vers 14. Gott erscheint Mose im Dornbusch. Und wie nennt er sich dort? Vers 14. Ich bin, der ich bin. Die älteste griechische Übersetzung, die Septuaginta, 3. Jahrhundert vor Christus in Alexandria von Juden angefertigt. Diese Übersetzung wird oft im Neuen Testament zitiert, wenn Verse aus dem Alten Testament zitiert werden. Und die hat übersetzt mit Ego eimi hoon. Also ich bin, der ich bin, wird übersetzt mit Ich bin der Seiende. Und wenn man das so liest und eben sich an die griechische Sprache gewöhnt ist und auch an die Sprache der Septuaginta, dann ist das, das hebt einen grad vom Sitz. Also, ho Christus to katasarka, also aus ihnen ist Christus dem Fleisch nach, als Mensch, hoon epipanton, dann wird seine Gottheit angesprochen, der Seiende über allem. Das ist der Ausdruck für Jahwe. Ich werde das gleich noch erklären. Ich bin, der ich bin, ist nämlich die biblische Erklärung des Namens Jahwe, der Seiende, der Ewigseiende. Und wenn man das so hier liest, hoon epipanton, das ist Jahwe über allem. Gott gepriesen in Ewigkeit. Und noch etwas. Gott gepriesen in Ewigkeit. Gott hat hier keinen Artikel. Im Griechischen, normalerweise, wenn man über Gott spricht, sagt man immer der Gott. Das ist komisch auf Deutsch. Ich war auf Deutsch, ich weiß noch als Kind, wenn ich so mit anderen Kindern gesprochen habe über Glauben oder über Gott, dann haben die immer gesagt, der Gott, der Gott. Oder der Jesus, der Jesus. Wir haben immer gesagt, Jesus, Gott. Die sagen, der Gott, der Jesus. Und da wusste man immer, das sind Leute, das sind Kinder, die wissen von zu Hause aus nichts von der Bibel. Ja? Aber im Griechischen ist das anders. Dort sagt man Hotheos, also der Gott, der Gott, der Gott. Und eigentlich wäre ja hier zu erwarten, Eulogetos, Hotheos, also gepriesen sei der Gott. Aber es ist eben keine Lobpreisung hier. Darum ist es ja auch, das Gepriesen kommt erst nachher und nicht vorher, wie ich schon erklärt habe. Und jetzt noch etwas, wenn der Artikel weggelassen wird, dann darf man das hier nicht übersetzen mit ein Gott, sondern dann wird im Griechischen die Betonung gelegt auf den Inhalt des Wortes. Also man muss sagen, Gott, gepriesen in Ewigkeit. Das ist sein Wesen, ja? Gott, für die Englisch können, dort gebraucht man ja den bestimmten Artikel auch anders. Und in vielen Fällen, wo wir im Deutschen einen Artikel brauchen, braucht man im Englischen keinen Titel, ja? Keinen Artikel. Und dort ist das auch sehr ausgesprochen im Englischen, dass wenn man eben etwas betonen will in seinem Wesen, dann lässt man den Artikel weg. Ja? Zum Beispiel, Christ is Messiah. Und jetzt nicht eben, Christ is the Messiah, sondern Christ is Messiah. Dann wird eben dadurch die Betonung gelegt, er ist dieser verheißene Erlöser, der Gesalbte Gottes. Und hier also auch der Seiende über allem, Gott, gepriesen in Ewigkeit. Das wird hier eben gerade betont. Und ich muss sagen, also das geht gar nicht mit dieser Veränderung, dass sich das nicht auf Christus bezieht, denn dann würde hier der Artikel stehen, gepriesen würde anders in der anderen Reihenfolge im Satz dastehen. Es ist völlig klar von der Grammatik her, von der Linguistik her, dass sich das auf Christus bezieht. Und dass er eben zuerst in seiner Menschheit vorgestellt wird und dann in seiner Gottheit, mit Betonung. Ja, und wie ist das mit Johannes 1, Vers 2? Das war übrigens ein Schreibfehler auf dem Skript. Johannes 1, 2. Nein, das ist richtig. Johannes 1, 1. Im Anfang war das Wort. Und dann eben in Vers 2. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Was machen die Zeugen Jehovas in ihrer Übersetzung? Es ist eine systematische Fälschung von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22, kann man sagen. Die weisen darauf hin, vor Gott steht hier nicht der Artikel. Also, wenn ich da lese im Johannesevangelium, ganz wörtlich übersetze ich, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei dem Gott. Mit Artikel, ja? Wie das üblich ist. Das Wort war bei dem Gott. Und Gott war das Wort. Kein Artikel. Nun, sagen die Zeugen Jehovas, es ist doch so, dass, wenn man im Griechischen ausdrücken will, ein, dann lässt man den bestimmten Artikel weg. Und das ist so. Also, wir, wenn etwas unbestimmt ist, dann brauchen wir das Wort ein, ja? Ein Mann, eine Frau, ein Kind, ja? Aber auf Griechisch könnte man einfach sagen, Mann, Frau, Kind. Wenn das dann bedeuten soll, ein Mann, also nicht ein Mann, dann setzt man ein Zahlwort im Griechischen. Aber ein Mann, lässt man einfach den Artikel weg. Und jetzt sagen sie, ja, dann muss man übersetzen, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und ein Gott war das Wort. Wie bitte? Ein Gott? Ja, wie viele Götter gibt es denn? Ja, das Glaubensbekenntnis Israels, 5. Mose 6, Vers 4. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Herr. Es gibt nur einen Gott und alle anderen Götter lehnt die Bibel ab. Ja gut, kann jemand sagen, aber es gibt doch Stellen im Alten Testament, wo Engel, Elohim, Götter genannt werden. Ja, tatsächlich. Und zum Beispiel 2. Mose 21, der Ausdruck dort für Richter in Israel, die werden genannt Elohim. Also das Wort Gott, Götter, wird manchmal gebraucht für solche, die im Auftrag Gottes handeln. Zum Beispiel die Richter, die Gottes Wort und Gottes Recht vertreten müssen. Ja, das ist also so, dass in ganz wenigen Fällen wird das Wort Elohim anders gebraucht. Aha, und jetzt wollen Sie sagen, also Christus ist so quasi ein Gott. Und damit wird klar, also Sie nennen ihn Gott, aber nicht im Sinn, dass er von Ewigkeit her ist. Darum habe ich ja schon von Anfang an gesagt, es gibt viele Sekten, die sagen, Jesus Christus ist nicht Gott von Ewigkeit her. Weil wenn ich gesagt hätte, die sagen, Jesus Christus ist nicht Gott, dann würden die sagen, das stimmt überhaupt nicht, was der da sagt. Wir Zeugen Jehovas, wir sagen auch, dass Jesus Christus Gott ist. Ein Gott, ein Gott. Mhm. Von Ewigkeit her? Nein. Aha, jetzt haben wir es. Und die Mormonen würden sagen, ja, natürlich glauben wir, dass Jesus Gott ist. Seit wann existiert er? Ja, er wurde geschaffen von Gott und sein Bruder ist Luzifer. Ja, die sagen, dass der Teufel ursprünglich ein Bruderwesen war. Gotteslästerung pur. Und wenn man sie dann wirklich ausfragt, und wer ist Gott? Dann sagen sie, Gott war ursprünglich auch wie wir ein Mensch und ist zu Gott geworden. Und darum können alle Menschen können Götter werden. Merkt man, das ist eine völlig abstruse Sekte. Aber das sagen sie alles am Anfang nicht. Wenn die so mit einem sprechen, haben wir das Gefühl, ha, das sind evangelikale Christen. die brauchen die gleichen Wörter, aber sie meinen etwas anderes damit. Das ist auch ein Problem bei Sekten. Gleiche Wörter, aber mit einem anderen Sinn. Ja, ist Gott, aber da muss man nachfragen, was heißt das? Ach so, die verstehen unter Gott etwas ganz anderes. Und darum sagen die Zeugen Jehovas, ja, er ist schon Gott, ein Gott. Man muss übersetzen mit ein Gott. Nun, bitte lesen wir gerade Johannes 1 auf Griechisch durch. Pah, da geht es aber über Überraschung. Zum Beispiel in Vers 6. Es war ein Mann, ein Mensch, von Gott gesandt, sein Name Johannes. Ja, aber da steht vor Gott, steht da kein Artikel. Und die Zeugen Jehovas übersetzen doch auch nicht. Es war ein Mensch, gesandt von einem Gott. Nein, warum fehlt der Artikel? Weil eben betont wird, dieser Mensch Johannes war nicht einfach so, der mit einer eigenen Mission kam. Der war gesandt von Gott. Versteht man? Und Vers 12. Hosoi, der Elabon Auton, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder eines Gottes zu werden. Da steht nämlich der Artikel nicht. Warum nicht? Weil das bedeuten soll, gab ihnen das Recht, Kinder Gottes zu werden. Was für ein unfassliches Vorrecht. Menschen, die Kinder Gottes werden. Darum der Artikel weg. Und dann in Vers 13. Die nicht aus Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus einem Gott geboren sind. Wie bitte? Ja, kein Artikel. Warum? Weil betont wird, dass sie eben nicht, dass es nicht eine natürliche Geburt ist, die Wiedergeburt durch den Glauben, sondern sie sind aus Gott geboren. Das ist, um das Wort Gott zu betonen. Und übrigens Vers 18, ganz betont vorangestellt, Theon, Udeis, Hioraken, Popote. Gott ohne Artikel. Also alle übersetzen, niemand hat Gott jemals gesehen. Aber eigentlich steht wörtlich Gott. Niemand gesehen jemals. Das Wort Gott ohne Artikel ist eben, um zu betonen, wen hat man noch nie gesehen? Gott. Und dadurch, dass es vorgestellt ist, ist es auch nochmals betont. Gott hat niemand jemals gesehen, aber der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Also diesen unsichtbaren Gott hat Jesus Christus geoffenbart. Und übrigens ist noch ein Schock. Hier steht in jeder Übersetzung, welcher der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist. Aber hier steht wörtlich, Hoon eiston kolpon tu pathos. Das heißt, der Seiende im Schoß des Vaters. Und zwar ist das wieder der Ausdruck aus 2. Mose 3, Vers 14. Ego eimi hoon, ich bin der Seiende. Das ist der Ausdruck für Jahwe. Also der Sohn wird hier wieder als Jahwe bezeichnet. Übrigens auch in Kapitel 3, Vers 13, da spricht der Herr Jesus zu Nikodemus in der Nacht und sagt ihm in Vers 13, und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der aus dem Himmel herabgestiegen ist. Der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Und da steht, der Sohn des Menschen, Hoon en to urano. So steht das in den Mehrheitstexthandschriften. Der Seiende im Himmel. Jahwe im Himmel. Also sieht man, man kann das drehen und wenden, wie man will. Johannes 1, Vers 1 und 2 bedeutet wirklich, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Es wird betont. Und dadurch, dass es sogar in der Reihenfolge anders ist als wie im Deutschen, und Gott war das Wort, wird das doppelt betont. Eben durch die Voranstellung in der Wortreihenfolge und dadurch, dass der Artikel fehlt. Also man kann sagen, die Bibel macht ganz eindeutig klar, in der Direktaussage, Jesus Christus ist Gott. Und jetzt kommen wir aber noch zu etwas. Titus 2, Vers 13. Indem wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus. Was machen ihr Lehrer an dieser Stelle? Ganz einfach. Die sagen, nein, das ist nicht richtig. Hier bedeutet das, die Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und des Heilandes Jesus Christus. Das sind zwei verschiedene Personen. Ja? Also gut, wer Deutsch kann, der weiß, das ist die gleiche Person. Unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus. Weil sonst müsste es heißen, unseres großen Gottes und des Heilandes Jesus Christus. Nicht wahr? Genau gleich, was ich hier zitiert hatte, 2. Petrus 1,1. Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, denen, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und des Heilandes Jesus Christus. Dann wären es zwei Personen. Aber wenn man sagt, unseres Gottes und Heilandes, Jesus Christus, ist es dieselbe Person. Nicht wahr? Und jetzt will ich das noch, dem noch voll eins draufsetzen. Und zwar mit Granville Sharp's Rule. Das ist der nächste Titel auf dem Blatt. Wenn man Griechisch lernt, muss man ganz viele Formen lernen, etwa 450 im Altgriechischen für das Verb und ganz viele grammatische Regeln. Aber wenn man das Neue Testament studieren will, muss man unbedingt Granville Sharp's Regel kennen, und zwar Intus haben. Ich erkläre. Dieser Granville Sharp hat also im 18., 19. Jahrhundert gelebt und der hat eine Regel herausgefunden. Wenn zwei Wörter A, B mit und verbunden sind, aber der Artikel, der, die, das, steht nur vor A, und nicht vor B, dann ist A die gleiche Person wie B. Das ist seine Regel. Und der hat unzählige Stellen herausgesucht aus der griechischen Literatur und kam zum Schluss, es gibt keine einzige Ausnahme von der Regel. Nicht wahr? In der Schule haben wir gelernt, bei Grammatikregeln, keine Regel ohne Ausnahme. Ja. Aber er hat jetzt einfach keine Ausnahme gefunden. Und dann hat er gesagt, seht ihr, damit kann man beweisen, dass Jesus Christus Gott ist. Denn ganz wörtlich, ich habe das hier bei dem Abschnitt Granville Sharp's Rule als Punkt 2 aufgeführt, Titus 2, 13. Wörtlich steht dort, den großen Gott und Heiland von uns. Ja, sieht man jetzt, Gott, das wäre A, Heiland B. Vor A steht der Artikel, den großen Gott. Und ich habe da Underline gemacht bei Heiland. Eben da gibt es keinen Artikel. Also den großen Gott und Heiland von uns, so wörtlich. Dann ist das die Regel von Granville Sharp. Also der große Gott ist die gleiche Person wie der Heiland. Und dann steht Jesus Christus. Das ist fantastisch. Also man kann es ganz klar beweisen. Aber da kam später ein Gelehrter, der hat die Literatur durchforstet, die griechische Literatur, bis er Ausnahmen gefunden hat. Aber Dann kam noch ein Gescheiter. Und das ist Daniel Wallace. Der hat übrigens vor einigen Jahren diese Grammatik herausgegeben. Fantastisch. Also wirklich, das ist griechische Grammatik auf dem aktuellsten wissenschaftlichen Standard. Greek Grammar Beyond the Basics. Griechische Grammatik jenseits der einfachen Anfangsgründe. Und er hat einen Artikel geschrieben. Ich habe die Internetadresse angegeben bei der Fußnote 1 unten im Blatt. Und da nimmt er das durch und zeigt überhaupt kein Problem mit Granville-Sharps Regel. Die ist absolut gültig, auch heute. Aber man muss sie noch ein bisschen genauer formulieren. Und jetzt verzeih ich, wenn das so schwierig ist, habe ich hier auf dem Blatt geschrieben, Sharps Rule ist konsequent stimmig. In originalen griechischen Texten, die keine Übersetzungen darstellen. Also, man findet durch Ausnahmen, wenn aus irgendeiner Sprache ins Griechische übersetzt wurde. Und dann gibt es eben halt so also ein Übersetzungsgriechisch, das nicht mehr ganz richtig ist. Ja? Es müssen natürlich originale Texte sein. Das Neue Testament wurde original griechisch aufgeschrieben. Also, 2. Petrusbrief, Titusbrief. Und dann zwei Nomen, A und B, die sich auf Personen beziehen, also nicht auf Sachen, sondern es geht um Personen. Keine Eigennamen, also nicht Alexandros, Alexander oder Petros, ja? Sondern es dürfen keine Eigennamen sein, aber zum Beispiel Gott, Heiland, das sind keine Eigennamen. Keine Ordinalzahlen, also der Erste, der Zweite, das wären Ordinalzahlen, keine solche Zahlen. Und sie müssen in der Einzahl stehen. Also Gott ist in der Einzahl, nicht Götter. Und Heiland, Retter, in der Einzahl, nicht Mehrzahl. Sie müssen ein Und dazwischen haben. Und dann gilt, wenn vor dem ersten der Artikel steht, vor dem zweiten eben nicht, dann ist es eindeutig so. A ist B. Also da muss niemand kommen und sagen, nein, das bedeutet nicht, dass Jesus Christus Gott ist. Wenn Titus 2, Vers 13 sagt, unser großer Gott und Heiland, Jesus Christus. Und wenn einer trotzdem kommt, muss man sagen, der ist nicht kompetent im Griechischen. Nein, du musst wirklich vergessen. Also mit solchen Leuten, wenn die dann trotzdem da sich durchdrücken wollen, muss man sagen, das geht gegen jegliche Vernunft. Ja, also es ist so eindeutig, so klar, auch 2. Petrus 1,1, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Heilandes, Jesus Christus. Und wenn dann jemand sagt, ja gut, also er ist schon Gott, aber eben, er ist ein Gott und er ist als Gott entstanden. Und sagen, Johannes 1, Vers 3, alles kam durch dasselbe ins Dasein. Und ohne dasselbe kam auch nicht eines ins Dasein, das ins Dasein gekommen ist. Wenn Jesus die erste Schöpfung von Jehova wäre, dann gäbe es nämlich etwas, das nicht durch ihn ins Dasein gekommen ist, sondern durch Jehova. Aber es steht hier, auch nicht eines ins Dasein, das ins Dasein gekommen ist. Vollständig klar. Und darum ist es verständlich, dass man nach 2 Stunden dann das Gespräch abbricht. Weil man das nicht annehmen will. Ich habe ihm gesagt, reißen Sie doch das aus Ihrer Bibel heraus. Das wollte er dann auch nicht. Aber er wollte nicht akzeptieren, was da klar schwarz auf weiß steht. Und da muss man sich fragen, woher kommt das eigentlich? Dass man einen solchen Widerstand hat, das, was hier steht, anzunehmen. Nun, muss ich auch fragen, warum hat es in der Kirchengeschichte 2000 Jahre ständig und massiv Attacken gegeben gegen die Gottheit Christi. Der Grund ist der. In Apostelgeschichte 4, Vers 12 lesen wir, und es ist in keinem anderen Namen das Heil. In keinem anderen das Heil. Und es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, in welchem wir errettet werden müssen. Dort wird erklärt, nur durch Jesus Christus können wir gerettet werden. Es gibt keine andere Möglichkeit, weder durch Krishna noch durch Vishnu oder durch Baal oder irgend, nur durch den Namen Jesus Christus kann man gerettet werden. Und Satan, der Widersacher Gottes, möchte die Menschen hindern, dass sie errettet werden. Und darum versucht er eben Jesus Christus anzugreifen und dass, wenn Menschen dann christlich werden, dass sie wenigstens an einen anderen Jesus glauben und nicht den Jesus der Bibel. Und da gehen sie verloren. Das ist der tiefe Grund. Das ist ein Frontalangriff auf Gottes Rettungsangebot an uns Menschen. Eben, Satan möchte Menschen vom Heil wegbringen. Er möchte, dass sie alle verloren gehen. Aber Gott möchte das Heil. Und er zeigt uns, dieses Heil ist aber nur möglich in seinem Sohn. Wer ist dieser Sohn? Das ist der, der alles erschaffen hat und selber ewig ist. Und dieser Sohn ist in die Welt gekommen, um uns zu retten durch seinen Opfertod. Aber sehen wir, das geht wirklich an die Substanz, diese Thematik. Und darum ist das so wichtig, das zu sehen. Jesus Christus ist Gott, der ultimative Beweis. Jetzt machen wir 10 Minuten Pause.